Wir haben bei uns fast 30 verschiedene Pflegeheime im Bestand, also Betreiber, verschiedene Betreiberfirmen. Von Einzelkämpfern, denen nur ein Pflegeheim gehört, bis zu sehr großen gemeinnützigen, sehr großen Privaten. Die Probleme sind überall gleich. Die Probleme sind mangelnde Refinanzierung und enorme, teilweise Millionenbeträge an Außenständen gegenüber den Sozialämtern. Salopp gesagt, du kannst in einer Wellblechhütte mit Plumpsklo und Petroleumlampen jemanden im Pflegegrad 5 zu Hause pflegen, mit minimalem Ansatz von Fachkräften. Und wenn dieselbe Person mit demselben Pflegebedarf stationär gepflegt wird, dann hast du bauliche Anforderungen, die sind auf dem Level eines Atomkraftwerks. Und du musst 50% des pflegenden Personals als Fachkräfte bereitstellen.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Die Form der Unterbringung wird schlechter werden. Diese Diagnose von Jens Nagel macht keine Lust auf das Alter. Mit dem Hemsö-Chef spreche ich über den Pflegeheimmarkt, der derzeit immer wieder durch Insolvenzen Schlagzeilen macht. Im deutschen Portfolio von Hemsö gibt es auch Probleme. Jens redet sehr offen mit mir darüber und erzählt, warum in einem Fall die geregelte Schließung des Pflegeheims die Lösung war. Erstaunlich für mich, viele Schieflagen werden durch hohe Außenstände bei den Kommunen verursacht. Teilweise hat man den Eindruck, dass bewusst auf Zeit gespielt wird, so Jens Nagel. Verzugszinsen gibt es keine. Der Teufelskreis ist eröffnet. Deutschland hat eine Unterversorgung in der Pflege, eine Fachkraftquote, die teilweise Pflege unter zweifelhaften Bedingungen zu Hause notwendig macht. Personal fehlt, auch weil die Insolvenzwelle vielen Angst macht und sie sich in andere Branchen zurückziehen. Sanierungen finden nur selten statt, da die Investments, siehe Außenstände bei den Kommunen, nicht refinanziert werden. Dazu kommt eine hohe Regulatorik und Bestandsschutz, der ganz schnell weg sein kann. Ich spreche mit Jens über die Idee, Klaus Wieselski von der GDL für einen lautstarken Protest der Pflegebranche zu engagieren. Denn weder Jung noch Alt haben in Deutschland eine Lobby. Noch schnell in eigener Sache. Unbedingt auf immocom.com schauen. Dort findet sich alles zu Real Estate, Mitteldeutschland in Leipzig und zum Berliner Immobilienkongress. Und jetzt viel Spaß mit Jens. Bevor wir in den Podcast gehen, gibt es hier noch ein paar wichtige Informationen über unseren jahrelangen Partner, die Stadtwerke Leipzig. Klimaschutz, Digitalisierung und die Mobilitätswende sind die größten Herausforderungen der Immobilienwirtschaft. In diesem Kontext sind die Leipziger Stadtwerke ihr verlässlicher Begleiter. Sie bieten mit ihrer 360-Grad-Perspektive die besten Lösungen für die vernetzten Energiewelten von morgen. Ob Sie Fragen zur Energienutzung Ihrer Immobilie haben, Interesse an erneuerbaren Energien zeigen oder Antworten zu Energiefragen benötigen, die Leipziger Stadtwerke sind für Sie da, um Sie individuell und umfassend zu unterstützen. Erfahren Sie mehr über Ihren Gestalter der Energie- und Klimazukunft unter www.l.de/Stadtwerke. Mir gegenüber sitzt Jens Nagel von Hemsö. Hallo Jens.
Hallo Yvette.
So, wir haben ganz viel zu besprechen, aber erstmal besprechen wir mal was ganz anderes. Jens hat mir nämlich gerade, schade, dass jetzt hier kein Film mitläuft, einen kleinen Bienenstock gezeigt, der da direkt vorm Fenster steht, am Büro mitten in Berlin, Tauentzienstraße. Und der bringt sagenhafte 30 Kilo?
Ja, korrekt. Der bringt 30 Kilo Honig im Jahr. 15 Kilo Frühlingshonig, 15 Kilo Sommerhonig, den lassen wir dann mit Hemsö branden und verteilen den an treue Kunden. Und du kannst gerne auch ein Glas mitnehmen nachher.
Auf jeden Fall. Und dann gibt es auch noch was zu feiern. Hemsö hat nämlich einen Titel errungen. Erzähl mal kurz, was ihr gewonnen habt. Oder ja, zu was ihr ernannt worden seid. Wie sagt man das?
Bei Hemsö ist das ja so, dass wir jedes Jahr den sogenannten zufriedenen Mitarbeiterindex erheben. Und das machen wir über alle drei Länder, in denen wir tätig sind. Schweden, Finnland, Deutschland. Wir sind da seit vielen Jahren immer unter den obersten 10% aller Unternehmen. Und es gibt den sogenannten Brilliant Award. Da nehmen über 100.000 abstimmungsberechtigte Mitarbeiter teil von 400 Unternehmen. Und da haben wir dieses Jahr weltweit den ersten Platz im Bereich der Serviceunternehmen gewonnen. Das ist natürlich eine tolle Auszeichnung.
Herzlichen Glückwunsch.
Wir suchen im Übrigen gerade auch wieder Mitarbeiter im Bereich Backoffice Asset Management. Also wenn einer den Podcast hört, einfach bewerben. Und da gibt es heute Torte und von dir haben wir gerade ein kleines Foto gemacht. Und auch da kannst du gerne noch ein Stück haben.
Oh Gott, so viel süßes Honig, Torte. Ah. So, es ist unser zweiter Podcast, weil es gibt ganz viel zu besprechen. Der erste Podcast war Anfang 2023, steht auch noch auf der Homepage, können alle noch mal nachhören. Da hast du damals gesagt, es gibt derzeit definitiv eine Schieflage. Das galt für den Pflegeheimmarkt. Haben wir jetzt eine schiefere Schieflage?
Ja, definitiv. Also meine Einschätzung von damals waren das ja im Wesentlichen nur böse Vorahnungen. Was passiert, wenn? Vieles davon ist eingetroffen und hat sich sogar noch verstärkt, sodass man in Teilbereichen fast davon reden kann, dass wir den perfekten Sturm haben. Also wir haben wie in allen anderen Asset-Klassen durch die extreme Erhöhung der Zinsbelastung, natürlich einfach eine Flaute am Immobilienmarkt. Im Pflegesegment kamen noch andere Faktoren dazu, die ganze Situation einfach noch schwieriger gemacht haben. Also ich sag mal, der eklatante Fachkraftmangel ist eher schlimmer geworden, hat sich nicht abgemildert. Die Belegung in Pflegeheimen hat sich nach der Corona-Pandemie noch nicht wieder erhöht. Und am allerschlimmsten sind natürlich signifikante Kostensteigerungen bei den Pflegeheimbetreibern, die nicht eins zu eins refinanziert werden von den Kostenträgern. Und das hat im letzten Jahr zu über 700 Insolvenzen im Pflegeheimbereich geführt oder im Pflegebereich. Das waren auch teilweise ambulante Dienste und eben auch nicht zu unwesentlichen Heimschließungen.
Mhm, na, der Arbeitgeberverband Pflege macht ja immer so eine Deutschlandkarte Heimsterben. Ja. Da konnte man 800 Angebotseinschränkungen sehen, Insolvenzen, Schließungen. Das ist so ganz hübsch, sage ich jetzt mal, gemacht mit so bunten Pins. Ist ja aber trotzdem eine beängstigende Zahl. Dann haben wir noch Rentner, lesen wir wöchentlich, die aus irgendwelchen Pflegeheimen fliegen und gekündigt werden. Wie blickst du auf sowas?
Naja, also ich blicke da vor allen Dingen mit einem riesigen Fragezeichen drauf, weil es ist ein Problem, was sich seit 10 Jahren so abzeichnet. Also wenn man mal zurückgeht in Interviews, nicht nur mit mir, sondern auch mit anderen, dass die Situation so kommt, dass wir eine massive Unterversorgung haben werden in der Versorgungsstruktur der Pflege, das haben alle gesagt. Und da braucht man noch nicht sonderlich schlau sein, um das zu sehen. Und wir sind da, und das Interessante ist, die handelnden Politiker haben es nach wie vor nicht verstanden. Also es besteht kein Problembewusstsein. Wenn man der Presse so ein bisschen folgt, dann sagt man, naja, die jetzt pleite gehen, das sind die gierigen Privatinvestoren, die hinter Pflegeheimbetrieben stehen. Also das Pudelskern ist ja, wir haben eine signifikante mangelhafte Refinanzierung der steigenden Kosten. Wir haben einen immer größer werdenden Regulierungswahn und die Fachkräftethematik verschlimmert sich eher, als dass sie sich verbessern würde. Und das alles zusammen mit einer Situation, wo wir täglich mehr Pflegebedürftige bekommen.
Jetzt gibt es ja aber trotzdem Stimmen, die sagen, die Insolvenzen der Betreiber sind teilweise auch hausgemacht, weil es wurde zu schnell expandiert, die Mietverträge wurden nicht ausreichend geprüft, man hat sich die Immobilien nicht richtig angeguckt. Würdest du dem zustimmen?
Teilweise definitiv. Also wir selber haben bei uns 3 Pflegeheimbetreiber in der Insolvenz im Portfolio. Ich würde sagen, bei mindestens 2 von denen ist das auf schlechtes Management mit zurückzuführen. Das große Problem ist, selbst die ein gutes Management haben, werden auf Dauer massive Probleme bekommen, wenn die Kosten nicht ausreichend refinanziert werden. Und das ist die Situation heute. Also wir haben bei uns fast 30 verschiedene Pflegeheime im Bestand, also Betreiber, verschiedene Betreiberfirmen, von Einzelkämpfern, denen nur ein Pflegeheim gehört, bis zu sehr großen, frei gemeinnützigen, sehr großen Privaten. Die Probleme sind überall gleich. Die Probleme sind mangelnde Refinanzierung und enorme, teilweise Millionenbeträge an Außenständen gegenüber den Sozialämtern. Also die Sozialämter zahlen die dem Betreiber zustehenden Beträge nicht aus. Das wird teilweise über Monate, teilweise über ein Jahr rausgezögert. Das heißt.
Und warum? Weil es in der Bürokratieschleife hängt, weil nicht klar ist, was gezahlt werden muss?
Nein, das sind wirklich Fälle, wo zweifelsfrei klar ist und feststeht, was bezahlt werden müsste. Die Behörden schieben es auf Mitarbeitermangel selber, also eine Überlastung bei der Behörde. Teilweise hat man auch den Eindruck, dass bewusst auf Zeit gespielt wird. Ich sag mal, in den Fällen, wo die Unterbringungskosten in einem Pflegeheim vom Sozialhilfeträger übernommen werden, ist das natürlich ein signifikanter finanzieller Posten bei einer Kommune. Und wenn ich das rausschieben kann, zinsfrei, denn Gemeinden zahlen keine Verzugszinsen, ist das natürlich ein Vorteil für den öffentlichen Haushalt. Ne? Also das muss man sich aus der Zunge zergehen lassen. Wenn du eine Forderung hast an die Stadt, in der du lebst, und die Stadt diese Forderung nicht erfüllt, finanzielle klare Forderung. Wirst du von denen keine Verzugszinsen bekommen. Das heißt aber auf der anderen Seite natürlich, die Betreiber müssen sich dieses Geld ja irgendwie anderweitig beschaffen, um nicht insolvent zu gehen, und das natürlich gegen Zinszahlung. Also selbst wenn sie irgendwann diese Beträge erhalten, haben sie einen signifikanten Refinanzierungsschaden auf dem Weg dahin.
Was kann man denn dagegen tun? Das ist ja, das wird ja selten diskutiert. Also wahrscheinlich bei euch jetzt, bei den Fachleuten, aber...
Naja, das muss natürlich einfach von Seiten der Politik eine klare Anordnung geben. Also es kann nicht sein, dass fällige Beträge, die Unternehmen zustehen, nicht ausbezahlt werden. Insbesondere nicht in einer Situation wie jetzt, wo daran auch teilweise Unternehmen tatsächlich zugrunde gehen. Das muss eine politische Entscheidung geben und da muss es klare Vorgaben geben. Und dann sollen halt Abschläge gezahlt werden, die man möglicherweise später nochmal korrigieren muss. Aber nicht zahlen ist keine Lösung.
Mhm. Also nicht zahlen bedeutet ja aber, dass es in dem System nicht stimmt. Und dann ist es ja wahrscheinlich auch wieder von Kommune zu Kommune unterschiedlich.
Das ist von Kommune zu Kommune unterschiedlich und das ist natürlich auch von Betreiber zu Betreiber unterschiedlich. Also ich sag mal, wenn man einen großen Betreiber hat und der hat 10 Leute, die da im Mahnwesen sitzen und die rufen 4-mal täglich beim Sozialamt an, dann wird da möglicherweise schneller was passieren, als wenn man Einzelbetreiber ist, eines einzelnen Pflegeheims. Aber die Struktur in Deutschland ist ja nun mal, wie sie ist. Also wir haben ja sehr, sehr viele sehr kleine und maximal mittelgroße Betreiber. Und die können diese Funktion gar nicht aufrechterhalten. Also eine Person Vollzeit abzustellen dafür, um nur ein Sozialamt hinterher zu telefonieren, das ist für einen normalen Betreiber nicht möglich.
Ist ja auch nicht seine Aufgabe. Der soll ja das Heim betreiben, ja, und nicht dem Sozialamt hinterher telefonieren.
Nee, und das ist ein Problem und das alles in einem Markt, wo wir schon eine Unterversorgung haben und die nimmt stetig zu. Also wir haben per heute kaum noch existierenden Neubau von stationären Pflegeeinrichtungen. Wir haben einen Bestand, der immer älter wird, der sich teilweise in einem sehr starken Sanierungsbedarf befindet. Allenthalben wird über das Thema ESG geredet. Auch das ist natürlich ein Thema bei Pflegeheimen, was heute kaum erfüllt werden kann.
Aber wie soll ich denn als Investor überzeugt werden, ein Pflegeheim zu sanieren, wenn ich weiß, dass dann die Kommune eventuell nicht zahlt?
Gar nicht. Und das ist genau der Grund, warum in Deutschland zurzeit ja auch so gut wie keine Sanierung von Pflegeheimen stattfinden. Also am Ende eine Sanierung eines Pflegeheims, wenn sie von einem privaten Eigentümer umgesetzt werden soll oder auch von einem privaten Betreiber, also man darf ja nicht vergessen, viele der Immobilien gehören ja den Betreibern selber, ist nur dann umsetzbar, wenn sie nachhaltig refinanziert werden kann. Ansonsten wird der Betreiber kein Geld von seiner Bank dafür bekommen und ansonsten wird auch ein Immobilieneigentümer, ich vermeide, wie du vielleicht gerade merkst, das Wort Investor, weil das Wort Investor ist ja in Deutschland außerhalb der Immobilienbranche durchaus etwas negativer behaftet und wer weiß, wer diesen Podcast hört. Also ein langfristiger Eigentümer von Liegenschaften im Bereich der sozialen Infrastruktur, so nennen wir uns, der muss eine ganz klare, sichere Perspektive haben, dass das Geld, was er investiert, auch zurückkommt. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird er dieses Investment nicht tätigen. Mhm. Und die Unsicherheit gibt es derzeit, insbesondere im Bereich Pflege, stationärer Pflege. Und diese Unsicherheiten gibt es eben in anderen Assetklassen so nicht. Also Stichwort Bestandsschutz. Wir haben bei stationären Pflegeeinrichtungen durchaus einen Bestandsschutz, der ist aber nie unendlich. Das heißt, es kann mir dort passieren, und es passiert ja in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Dinge wie, man hat ein Pflegeheim mit 50% Einzelzimmern, 50% Doppelzimmern und in Baden-Württemberg werden die Doppelzimmer komplett abgeschafft. Das heißt auf gut Deutsch, da fällt ein signifikanter Anteil der Plätze weg. Und wenn Plätze wegfallen, heißt das natürlich, dass der Betreiber weniger Geld verdient und natürlich nachhaltig nicht die gleiche Miete zahlen kann. Das sind ja Unsicherheiten, die gibt es ja in anderen Assetklassen nicht. Also ich nehme als Beispiel immer, stell dir vor, du hast eine vermietete Eigentumswohnung in Berlin mit 3 Zimmern und der Berliner Senat sagt, ja gut, 5 Jahre lang darfst du noch 3 Zimmer vermieten, dann gibt es bei uns nur noch 2-Zimmer-Wohnungen, du versiegelst bitte die Tür zum 3. Zimmer und dafür kannst du auch keine Miete mehr nehmen. Bei Schulen, also unsere Kinder werden in Schulen unterrichtet, die sind im Originalzustand von Kaiserszeiten. Da käme nie einer auf die Idee, ernsthaft die Nutzung des Gebäudes zu verbieten, außer es gibt signifikante Sicherheitsmängel. Die sind immer ausgenommen. Klar, wenn man klare Brandschutzmängel hat, Dinge, die wirklich die Sicherheit der Bewohner oder auch der Schüler in der Schule stark beeinträchtigen, natürlich muss man dann nacharbeiten. Aber im Bereich der Pflege wird das ja in allen Bereichen gefordert. Und das ist wiederum Thema, man hat nicht die Investitionssicherheit.
Aber jetzt sehen wir ja auf dem Wohnungsmarkt einen Stillstand. Alle sind sich bewusst darüber, wie wertvoll das Gut Wohnen ist. So. Trotzdem passiert ja politisch da relativ wenig, um es mal vorsichtig und freundlich zu sagen. Der demografische Wandel kommt ja jetzt nicht überraschend, wie du vorhin schon gesagt hast. Da reden wir schon sehr, sehr lange darüber. Wenn wir jetzt noch ein bisschen warten, die Heime werden ja nicht schöner. Jetzt kommt auch noch Taxonomie dazu. Die Eigentümer trauen sich nicht zu finanzieren. Das ist ja ein Teufelskreislauf. Und neue Menschen findet man nicht, die ihr Kapital geben. Der Staat selber hat kein Geld, um das zu investieren. Und nun?
Naja, ich glaube, das Ergebnis dieser Politik und dieses Nicht-Hinhörens und Nicht-Wahrhaben-Wollen ist ja am Ende, dass der überalterte Bestand viel länger am Netz bleiben wird, als er es eigentlich sollte. Also keiner wird sich in 5 Jahren noch trauen, ein Pflegeheim aus den späten 80er Jahren ernsthaft zu schließen, weil dann die Frage sehr evident wird, was mache ich denn mit den Leuten, die darin wohnen? Ich habe da keine alternativen Unterbringungsformen. Menschen werden unter, ich sag mal, zweifelhaften Bedingungen weiter zu Hause gepflegt, in Anführungsstrichen, werden, obwohl sie es gar nicht mehr obwohl man es gar nicht mehr verantworten könnte, diese Menschen noch zu Hause zu pflegen. Aber es gibt ja keine Alternativen. Menschen werden, die nach einem Unfall im Krankenhaus landen und von dort eigentlich üblicherweise ins Pflegeheim kommen, also es ist ja einer der klassischen Wege ins Pflegeheim, ja, die werden halt länger im Krankenhaus bleiben. Was für die Gesellschaft natürlich ungleich teurer ist. Also ein Krankenhausbett kostet mehr als ein Pflegebett. Aber das sind die Konsequenzen. Also am Ende wird es der zu Pflegende am eigenen Leib spüren. Die Form der Unterbringung wird schlechter werden.
Gibt es einen Lichtblick?
Ich sehe derzeit keinen Lichtblick und ein bisschen liegt das, glaube ich, daran, dass dieser gesamte Pflegesektor, und da nehme ich jetzt mal zusammen die Pflegeheimbetreiber, das Pflegeheimpersonal, die Angehörigen, die Pflegebedürftigen, die Investoren wie wir. Wir schaffen es nicht, obwohl wir eine unglaublich große Lobbygruppe sein könnten, irgendwie auch nur PS auf die Straße zu bringen. Also ich nehme jetzt immer das gute Beispiel. Ich meine, da setzen sich ein paar hundert Bauer auf ihre Traktoren, fahren dreimal nach Berlin und schwuppsdiwupps, ein Großteil der Maßnahmen, die umgesetzt werden sollten, werden nicht mehr umgesetzt. Die Pflegebranche ist neben der Automobilindustrie, ich sag mal, eine der größten Branchen in Deutschland. Da sind Millionen von Menschen direkt betroffen. Also wir haben derzeit ja ein bisschen über 5 Millionen Pflegebedürftige. Da arbeiten ungefähr 1 Million offiziell versteuert, inoffiziell deutlich mehr. Wir haben über 2 Millionen pflegende Angehörige. Und wie viel hört man von diesen Themen? Eigentlich nichts. Und das ist ein Riesenproblem und da muss man sich an die eigene Nase fassen. Also wir kriegen es nicht hin, muss man wirklich sagen. Spaßhalber, kennst ja Martin Hölscher sicher gut, der hatte einen Vorschlag, der hat gesagt, Mensch, lass uns doch den Typen von der Lokführergesellschaft abwerben. Der wird unser Lobbyvertreter Pflege und dann wird man ein bisschen gestreikt und dann kleben sich mal ein paar Leute mit Rollatoren vom Kanzleramt fest. Und schwuppsdiwupps wird auch in der Pflege plötzlich was passieren. Aber wenn das nicht passiert, also wenn die Branche selber und die Mitarbeiter in der Branche, die Menschen, die dort Geld investieren, nicht Gehör bekommen, und das müssen sie sich selber verschaffen, dann wird es da keine großen Änderungen geben. Also die Politik reagiert dann, wenn der Druck zu groß wird. Und der Druck kommt ja nicht von anderen Parteien. Also das Thema wirklich adäquate Pflegeversorgung, Das steht bei keiner der Parteien im Deutschen Bundestag heute ganz weit oben auf der Liste.
Ja, Wohnen stand da vor ein paar Jahren auch noch nicht und ist plötzlich eines der Riesenthemen. Martin Hölscher zur Erklärung, Aachener Grundvermögen, richtig?
Genau.
Gut, so, bevor wir jetzt weiterreden, auch wenn wir schon mal einen Podcast hatten, hätte ich trotzdem gern nochmal, dass du was kurz zu Hemsö Deutschland sagst.
Ja, Hemsö Deutschland ist ein Tochterunternehmen der schwedischen Hemsö Fastigheter AB. Wir sind eine Immobiliengesellschaft, kein Immobilienfonds und gehören einem staatlichen schwedischen Pensionsfonds. Uns gibt es mittlerweile seit fast 15 Jahren und wir investieren ausschließlich langfristig in sogenannte soziale Infrastruktur. Und das sind bei uns im Wesentlichen 4 Asset-Klassen, das ist Altenpflege, Bildungswesen, Healthcare und Legal Premises, also Legal Premises, alles von Polizei bis Amtsgericht und so weiter. Die erste Klasse haben alle eins gemeinsam, sind nicht konjunkturabhängig, sondern im Wesentlichen demografieabhängig und als ein großer Vorteil, die Nutzer sind entweder direkt die öffentliche Hand oder von der öffentlichen Hand im Wesentlichen refinanziert. Wir haben einen Gesamtbestand von knapp 8 Milliarden Euro. Das waren schon mal fast 9 Milliarden Euro. Auch wir mussten abwerten. In Deutschland haben wir derzeit roundabout 85 Objekte im Bestand. Davon entfallen 70% der Mieteinnahmen auf Altenpflege und 30% der Mieteinnahmen auf öffentliche Cashflows. Also tatsächlich Objekte, wo die öffentliche Hand direkt Mieter ist, wesentlich im Bereich Bildungswesen.
Und wenn du jetzt auf 2024 schaust, kaufst du weiter an?
Ich sag's mal so, wir möchten weiter investieren, auch in Deutschland. Allerdings im Bereich der Altenpflege sind wir sehr zurückhaltend. Da geht es wirklich darum, unseren eigenen Bestand zu konsolidieren, Probleme, die wir dort haben, zu lösen und den langfristig zukunftsfähig zu machen. Die Expansion findet im Wesentlichen statt im Bereich der öffentlich genutzten Immobilien. Und da ist der klare Fokus auf Bildungswesen, öffentliche Schulen.
Also Schulen, Kindergärten?
Kindergärten sind leider für uns zu kleinteilig. Also ja. So eine Durchschnittskita in Deutschland, da bekommst du 3 Millionen Euro vom Hof und das ist einfach zu wenig. Bei den Schulen sind das erheblich größere Lot-Sizes und vor allen Dingen sehr langfristige Verträge mit der öffentlichen Hand, im Wesentlichen 100% indexiert.
Deutschlandweit gibt es bestimmte Gebiete, wo du sagst, da kaufen wir besonders gern?
Naja, für uns ist ja immer maßgeblich, dass wir in Regionen investieren, wo wir langfristig einen demografischen Zuwachs haben. Das ist ja gerade bei einer Schule wahnsinnig wichtig, denn in 20 Jahren Mietvertragslaufzeit habe ich so eine Schule nicht amortisiert. Und wenn die danach leer steht, hat die ja faktisch keinen Restwert. Also eine Schule hat eine sehr begrenzte Drittverwendungsmöglichkeit. Von daher immer in Wachstumsregionen. Da haben wir keine Vorlieben. Wir sind im Berliner Umland unterwegs, erfolgreich. Da haben wir ja auch eine Schule bereits realisiert. In Zossen, da hängt ein Foto an der Wand von dem Objekt. Sind wir als Eigentümer und auch die Gemeinde als Nutzer sehr zufrieden. Wir machen von jeher so ein bisschen einen Bogen um Berlin. Das bedauere ich als gebürtiger Berliner natürlich sehr. Aber ich sag mal, ich vertrete ja die Interessen meines Arbeitgebers und nicht meine lokalpatriotischen Interessen. Und in Berlin dauert latent alles noch länger als in anderen Bundesländern. Und von daher sehe ich leider derzeit nicht, dass wir in Berlin eine öffentliche Schule bauen. Sollte mir der Senat oder der jeweilige Bezirk zusagen, dass das ungefähr genauso schnell in den Prozessen verstatten geht wie im Umland Berlins, dann würden wir auch das gern tun.
Na, daran glaube ich nicht. Also ruf mich sofort an, wenn das soweit ist. Dann machen wir extra was dazu. Pflegeheime trotzdem jetzt auch nochmal, also danke erstmal für den kurzen Einblick. Ihr seid ja auch zeitweise in Bremen eingesprungen. Das war, als Betreiber insolvent gegangen sind, nehme ich an, über die du vorhin gesprochen hast. Ist das ein Modell für die Zukunft? Denkt ihr darüber nach, es selbst zu tun?
Nein, also eingesprungen muss ich mal relativieren. Wir sind finanziell eingesprungen. Also wir haben einen Interimsmanager in Bremen engagiert, die Terranus, die den Betrieb übernommen hat. Da der Betrieb stark defizitär war, mussten wir uns natürlich dazu bereit erklären, dass wir dieses Defizit tragen. Das haben wir nicht nur dort gemacht, das haben wir insgesamt bei 4 Pflegeheimen gemacht. Also wir haben bei den 6 insolventen Pflegeheimen 2 extern vermieten können. Die 4 anderen haben wir übernommen. Was für uns damals der einzige Weg war, weil die Alternative ist eine Schließung. Und eine Schließung heißt vor allen Dingen, so schnell geöffnet kriegt man so ein Heim nicht mehr. Personal ist dann weg, Bewohner sind weg und vor allen Dingen in weiten Teilen ist der Bestandsschutz weg. Das heißt, für uns war erstmal ganz klar eine Sicherung des Betriebs des Pflegeheims und da hatten wir keine andere Wahl. Zu dem einen Objekt in Bremen, das hatten wir im April übernommen. Wir haben vor einem knappen Monat die Entscheidung getroffen, es zu schließen, weil wir keine Perspektive sehen, dass dieses Objekt jemals signifikant schwarze Zahlen schreiben wird. Wir haben in dem Zeitraum vom April letzten Jahres bis heute ungefähr 2,5 Millionen Euro nur in die Aufrechterhaltung dieses Betriebs gesteckt.
Woran liegt das, dass es sich nicht rechnet? Also weil die Immobilie so alt ist, weil keine Fachkräfte?
In dem Fall, das ist eine Kombination. Also erstmal so eine Insolvenz eines Betreibers, die passiert ja in der Regel nicht über Nacht, sondern da gehen über einen längeren Zeitraum Belegungszahlen runter. Teilweise geht auch die Reputation des Objekts am Markt stark runter. Es hat einfach keinen guten Ruf mehr. Was dazu führt, dass dort auch schwieriger ist, Fachpersonal zu akquirieren. Also die überlegen sich ja auch sehr gut, wo gehen sie hin. Und das in Kombination damit, dass spezifisch bei diesem Objekt auch die innere Struktur schwierig ist. Also wir haben da relativ viele Doppelzimmer, wir haben da teilweise Schmetterlingsbäder. Und ich sag mal, das hätte man vielleicht nochmal hingekriegt, wenn man vor Ort optimales Management, optimale Personalausstattung gehabt hätte. Aber das ist ja nicht der Fall. Nach einer sich so lang anbahnenden Insolvenz, ja, hast du da halt nicht mehr die optimalsten Heimleitungen vor Ort sitzen. Und letztendlich haben wir die Kurve nicht bekommen. Ich sag mal, Glück im Unglück war, dass es ein sehr kleines Objekt ist für uns. Die Fragestellung ist, okay, hätte man vielleicht von Anfang an schließen sollen? Jetzt im Nachhinein sage ich mal, ja, hätten wir uns 2,5 Millionen eventuell gespart, aber das kann man ja nicht wissen. Ich finde das gut, dass wir diese Entscheidung getroffen haben, nicht zuletzt auch, weil wir dadurch jetzt eine geregelte Schließung durchführen können. Also hätten wir damals gesagt, wir stehen nicht als Finanzierer zur Verfügung, dann wäre in einem sehr kurzen Zeitraum diese Einrichtung geschlossen worden. Da hätten sowohl die Mitarbeiter, aber vor allem die Bewohner signifikant darunter gelitten. Jetzt ist es so, wir machen das sehr geordnet. Wir sagen, wir unterstützen den Betrieb genau so lange finanziell, wie es notwendig ist. Und notwendig ist es so lange, bis der letzte Bewohner dort noch lebt. Und es ist uns gelungen, innerhalb kurzer Zeit für alle Bewohner neue Heimplätze in Bremen zu finden und in weiten Teilen tatsächlich auch für das Personal neue Arbeitgeber. Von daher ist es dann vielleicht, sagen wir mal, diese geregelte Schließung für alle Beteiligten der beste Weg gewesen. Uns hat es jede Menge Geld gekostet. Jetzt trifft es bei Hemso keinen kleinen. Ich glaube, da muss man immer im Hinterkopf behalten, der Durchschnittseigentümer einer Immobilie im Pflegebereich, der ist ja kein Hemso, sondern das sind welche, die hätten die 2,5 Millionen Euro nicht gehabt. Und das ist ja auch bei anderen Betreiberinsolvenzen tatsächlich passiert. Also da gab es dann keine Alternative mehr. Dann wurden diese Einrichtungen geschlossen. Und teilweise wurden dann eben auch Einrichtungen geschlossen, die durchaus eine Fortführungsperspektive gehabt hätten. Man darf immer eins nicht vergessen, ein Pflegeheim, was schließt, ist erstmal weg. Und man muss immer davon ausgehen, die Pflegebranche ist schon nicht der attraktivste Arbeitsplatz. Und wenn jetzt auch noch Insolvenzwellen kommen, macht das diesen Arbeitsplatz noch uninteressanter. Also wir sagen immer aus einer Makroperspektive, oh Gott, also wer in der Pflege arbeitet, der hat morgen einen neuen Job. Und das stimmt objektiv betrachtet auch. Aber ganz viele Menschen, die in der Pflege arbeiten, wollen ja gar nicht jeden Tag einen neuen Job haben. Also als ich da verkündet habe vor Ort in Bremen, dass wir die Einrichtung schließen, da flossen Tränen, da haben Leute gesagt, ich arbeite hier seit 17 Jahren, ich arbeite hier seit 15 Jahren. Nur hier meine Kollegen, ich habe teilweise Bewohner 3 Jahre, ich will nicht woanders hin. Und man muss immer davon ausgehen, für jedes Pflegeheim, was in der Insolvenz landet, werden Mitarbeiter für sich entscheiden, ich möchte nicht mehr in der Pflege arbeiten. Die sind dann weg, die kommen auch nicht zurück.
Das ist ja wie Gastronomie, genau. Das ist ja jetzt auch ähnlich in der Bauwirtschaft. Wenn die einmal weg sind, die kommen halt nicht zurück.
Gastronomie, ein super Beispiel. Gastronomie und Hotel, die haben viele Menschen verloren im Rahmen der Corona-Pandemie. Und diese Menschen haben dann für sich entdeckt, während der Pandemie, Mensch, es gibt ja auch noch andere Jobs.
Dann muss ich nicht am Wochenende arbeiten, muss ich keine Nachtschicht arbeiten.
Ganz genau. Und ich meine, wir haben ja nun mal branchenübergreifend in Deutschland einen massiven Arbeitskraftmangel. Das heißt, jemand, der in der Pflege arbeitet, der kann auch woanders arbeiten. Und wenn die Menschen erstmal raus sind aus dem Beruf und die Vorzüge eines anderen Berufs für sich entdecken, dann ist der Weg zurück schwer.
Also mit Zeitarbeitskräften kann man ja wahrscheinlich auch nur sehr begrenzt arbeiten, weil die sind ja auch sehr teuer.
Ja, also die Kosten für eine Zeitarbeitskraft sind teilweise bis zu 3-mal so viel wie für eine normale Arbeitskraft. Also im Prinzip kann man bei den geringen Margen, die man überhaupt in der Altenpflege erwirtschaften kann als Betreiber, ist es eigentlich so, beim signifikanten Einsatz von Zeitarbeit wird man keine schwarzen Zahlen mehr schreiben. Es kann immer nur eine Notlösung sein. Immer nur in dem Moment, es wird ein Mitarbeiter krank oder einer fällt unplanmäßig aus. Okay, dann holt man sich eine Zeitarbeitskraft. Wir haben bei uns einige Betreiber im Bestand, die sagen, wir haben lieber leere Pflegeplätze als Zeitarbeit einzusetzen, weil die Zeitarbeit kostet so signifikant mehr, dass ich trotz einem mehrbelegten Platz am Ende Geld verliere.
Das ist doch aber absurd.
Das ist völlig absurd, weil das liegt aber auch daran, dass eben die Mehrkosten der Zeitarbeit, die werden nicht refinanziert. Das heißt, der Kostenträger, der refinanziert die Kosten, die normalen Tariflöhne von festangestellten Mitarbeitern. In dem Moment, wo du Zeitarbeit einsetzt und die Zeitarbeit kostet dich signifikant mehr, kriegst du trotzdem nur refinanziert das, was dich der normale Mitarbeiter gekostet hat. Das heißt, das andere ist weg.
Also heißt, wir sind zu unflexibel.
Ja, wir sind viel zu unflexibel. Wir sind überreguliert, wir sind unflexibel. Wir reden immer nur über dieses Thema Fachkraftquote und wie schaffen wir es, mehr Menschen dazu zu bekommen, in der Pflege zu arbeiten, beziehungsweise ausländische Fachkräfte für die Pflege zu gewinnen. Die Fragestellung ist völlig falsch. Wir müssen einfach mal akzeptieren, wir haben eine gewisse Menge von Menschen, die diesen Beruf ausübt. Und das werden nicht signifikant mehr werden. Das werden latent eher weniger werden, aufgrund der Demografie. Das heißt, die Fragestellung muss sein, wie schaffen wir es, mit diesen Menschen eine adäquate Pflege zu liefern? Und das ist ja möglich. Also bei diesem Thema Fachkraftquote finde ich immer diese Absurdität, diese 50%. In Schweden gibt es kein Problem mit Fachkräftemangel in der Pflege. Schweden hat dieselbe Demografie wie Deutschland in weiten Teilen. Aber es gibt nicht diese Fachkraftquote. Es gibt eine Fachkraftquote, aber die liegt dann eben bei 1 bis 2 Fachkräften pro Pflegeheim, pro Schicht. Das ist ein signifikant geringerer Anteil. Und lustigerweise, wir haben die Fachkraftquote ja in anderen Bereichen der Pflege auch nicht, nämlich in der ambulanten Pflege. Also es wird immer gern verglichen, ambulant vor stationär, ambulant statt stationär. Naja, man darf in der ambulanten Pflege genau die gleichen Pflegedienstleistungen erbringen wie in der stationären. Mit dem Unterschied, ich habe keine 50%ige Fachkraftquote. Der nächste Unterschied, es wird überhaupt keine Anforderung an die Qualität der Unterbringung gestellt. Also salopp gesagt, du kannst in einer Wellblechhütte mit Plumpsklo und Petroleumlampen jemanden im Pflegegrad 5 zu Hause pflegen, mit minimalen Ansatz von Fachkräften. Und wenn dieselbe Person mit demselben Pflegebedarf stationär gepflegt wird, dann hast du bauliche Anforderungen, die sind auf dem Level eines Atomkraftwerks. Und du musst 50% des pflegenden Personals als Fachkräfte bereitstellen. Und das ist natürlich eine krasse Ungleichbehandlung.
Das ist ein schönes Bild, ja.
Ja. Die Wellblechhütte. Damit möchte ich nicht sagen, dass wir die gleichen Anforderungen im ambulanten Bereich einführen sollten, sondern umgekehrt. Wir müssen den stationären Bereich deregulieren. Es ist doch eigentlich gar nicht einsehbar, warum muss man denn regulieren, wie eine Pflegeimmobilie baulich ausgestattet ist. Entscheidend ist doch die Pflege. Das muss doch geprüft werden. Also werden die Menschen in der stationären Pflege adäquat gepflegt? Und werden Arbeitsschutzrichtlinien eingehalten, weil es ein Arbeitsplatz ist. Ob die in Doppelzimmern, Dreifachzimmern, Fünffachzimmern oder Einzelzimmern untergebracht sind, das am Ende reguliert der Markt. Also der Eigentümer, der ein Pflegeheim baut mit 100% Doppelzimmern und das belegt bekommt, weil die Menschen dort untergebracht werden möchten oder es keinen anderen Weg gibt, ja gut, der wird sich am Markt durchsetzen.
Wenn dann ist nicht, es halt
dann,
so.
Ja, und wenn nicht, dann hat die Kosten des Investments ja ein Privater getragen und nicht die öffentliche Hand. Also das darf man nie vergessen. Die Kostenträger zahlen nur für belegte Pflegeplätze. Wenn ich einen Heim baue am Markt vorbei und es steht 100% leer, dann kostet das die öffentliche Hand gar nichts.
Tja, aber das bedeutet ja auch, wenn die Pflegeheime jetzt sehr viel älter sind, die Investmentbereitschaft ist jetzt nicht so ganz groß. Das heißt, die alten Menschen wohnen in Pflegeheimen, die nicht mehr auf dem modernsten Standard sind und bezahlen ja aber mehr Geld.
Korrekt.
Weil alles teurer wird.
Richtig. Das wird die Konsequenz sein. Also ich glaube, es gibt 2 Konsequenzen. Zum einen wird sich ein Segment bilden, ich sage mal, des Low-Budget-Pflegeheims. 100% Doppelzimmer, relativ alte Objekte. In den Kosten günstiger als ein High-End-Pflegeheim, wo wahrscheinlich zu einem nicht unwesentlichen Teil eben auch Menschen untergebracht werden, die nicht mehr selber zahlen können, sondern wo die Sozialämter zahlen. Weil natürlich die Gemeinden auch ein Interesse daran haben, weniger zu zahlen. Und die werden im Zweifelsfall dann halt sagen, ja, du kommst nicht ins Heim, du gehst ins Doppelzimmer und zwar in dieses Heim. Und es wird vermehrt den Trend geben, dass Betreiber für, ich sag mal, moderne und neue Pflegeheime aus den Versorgungsverträgen aussteigen und einfach sagen, ich nehme nur noch Selbstzahler. Ich akzeptiere überhaupt keine Sozialfünffinger. Warum sollte ich das tun? Ich nehme Selbstzahler, bin nicht mehr an ans starre Korsett des Kostenträgers gebunden. Ich kann nehmen, was ich möchte in weiten Teilen. Das mache ich. Das heißt, das Risiko ist ja immer, dass die auf der Strecke bleiben, die selber nicht mehr zahlen können. Und der Anteil steigt zunehmend.
Das ist ja erstens eine Zweiklassengesellschaft.
Ja.
Ich produziere einen Mangel damit, wenn die aus den Verträgen rausgehen, sagen nur noch Selbstzahler.
Ja, aber das ist ja das einzig Logische, was passiert. Weil wenn ich ein Pflegeheimbetreiber bin und ich stelle fest, wenn ich Sozialhilfeempfänger habe, kann ich erstmal weniger nehmen. Also es wird außer in einigen Bundesländern, Nordrhein-Westfalen darf man das nicht machen, aber in allen anderen Bundesländern wird differenziert in der Zuzahlung zwischen Selbstzahler und Sozialhilfeempfänger. Und im Regel finanziert sich so ein Pflegeheimbetreiber seine oftmals nicht ganz so lukrativen Sozialhilfeempfängerplätze dadurch, dass er halt mehr Geld von den Selbstzahlern nimmt. So, und wenn ich merke, Sozialhilfeempfänger haben ja nicht nur den Nachteil, dass sie weniger zahlen oder der Kostenträger zahlt weniger, sondern der Kostenträger zahlt ja und unzuverlässig. Also wir haben es ja heute, er zahlt ja einfach nicht. Auf dem Papier muss er mir das geben, er zahlt nicht. Und dann sage ich natürlich als Pflegeheimbetreiber, Gott, wenn ich einen Privatzahler habe, da kommt jeden Monat das Geld. Ich lasse mir nachweisen, was der an Rente bekommt, das passt. Super, mache ich. Und wir kennen einige unserer Betreiber in unserem Bestand, die sagen ganz klar, ganz deutlich, maximal 30% Sozialhilfeempfänger, mehr nicht, mehr nehmen wir nicht auf. Das kann man denen ja nicht verübeln. Das Problem ist ja in der Politik.
Es ist, Wirtschaftlichkeit muss ja gewährleistet sein, sonst muss ich ja alles schließen. Aber das ist ja eine durchaus beängstigende Entwicklung.
Ja, und diese Wirtschaftlichkeit ist auch nochmal ganz wichtig, weil da wird ja immer so der schwarze Peter auf die Privaten mit Gewinnerzielungsabsicht geschoben. Also diese Problematik gibt es bei den Freigemeinnützigen ja ganz genauso. Also die Freigemeinnützigen müssen Geld verdienen. Wenn sie nicht Geld verdienen, gehen sie genauso pleite wie die anderen. Die Insolvenzen im Bereich der Freigemeinnützigen sind nicht ganz so publik wie bei den großen Privaten, aber die gibt es auch. Und zwar nicht gering. Also wenn man mal aufmerksam die Lokalpresse liest, also es gibt etliche Arbeiterwohlfahrten oder auch Einrichtungen der Caritas, des Roten Kreuzes oder andere freigemeinnützige Betreiber, die im letzten Jahr, im vorletzten Jahr insolvent gegangen sind.
Jetzt bewegt mich aber noch eins. Also auf der einen Seite investierst du gern in Schulen und auf der anderen Seite habt ihr einen sehr großen Bestand an Pflegeheimen. So, das heißt, du gibst jetzt dein Geld lieber in eine Schule, als jetzt noch ein Pflegeheim zu kaufen. Also kommen wir denn nicht dahin, dass wir Jung gegen Alt irgendwie auf eine ganz unangenehme, nicht soziale Art gegeneinander ausspielen?
Nein, ich glaube, also es ist ja so, weder Jung noch Alt haben in Deutschland eine Lobby. Also auch Schulbau wird jetzt nicht mit wehenden Fahnen vorangetragen. Also lustigerweise, diese beiden Bevölkerungsgruppen haben keine großen politischen Fürsprecher, zumindest nicht in dem Maße, dass sich irgendwas signifikant tun würde. Kapital spielt ja nicht den einen oder den anderen Gegner aus. Also wenn ich als Staat sage, gewisse Bereiche der Daseinsfürsorge, da investiere ich nicht mehr selber in die Infrastruktur, sondern ich überlasse das privaten Geldgebern. So wie man es im Pflegesegment vor knapp 30 Jahren komplett getan hat. Also man muss ganz klar sagen, sowohl im Bereich der Betriebe als insbesondere im Bereich der Investments, also wer baut und wem gehören denn Pflegeheime, ist die öffentliche Hand so gut wie nicht mehr vertreten. Weit mehr als 90% der Investitionen, sowohl im Betrieb als auch bei der Infrastruktur, werden von privatem Geld gestemmt. Und Kapital sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstands. Und das ist eine ganz klare Perspektive. Also ich sage mal, wenn du Geld hast zum Anlegen und sagst, okay, ich möchte, dass es mir eine gewisse Verzinsung liefert, aber vor allen Dingen möchte ich sicher sein, dass ich es nicht verliere, dann wählst du das für dich am besten in Frage kommende Produkt. Und das ist zurzeit definitiv nicht mehr die stationäre Altenpflege in Deutschland. Wie argumentiert dann unser Aufsichtsrat in Schweden? Also der hat ja genau die Thematik. Der hat drei Länder zur Auswahl und der hat in jedem Land vier Segmente theoretisch. Und da kommt stationäre Altenpflege in Deutschland ganz weit hin. Also da fallen mir keine Argumente ein, warum man aus der Perspektive Makro, wo man mannigfaltige andere Möglichkeiten hat, jetzt ausgerechnet in das Segment investieren sollte. Und zwar, das ist nicht in erster Linie eine Frage der theoretischen Nettoeinstiegsrendite, sondern am Ende geht es ja um die Verlässlichkeit. Also wer in Immobilien investiert, der macht das doch in der Regel nicht, weil er in zwei Jahren sein Geld zurück hat, sondern ich muss mich darauf verlassen können, also bei einem Pflegeheim, dass ich 20 Jahre lang die Mieten, mit denen ich rechne, bekomme. Weil ich habe ja beim Pflegeheim ein Investment, was eine andere Restwertentwicklung hat, als ich sage mal eine Wohnung im zentralen München. Und das heißt, für mich ist ganz ausschlaggebend, wie stabil ist mein laufender Cashflow. Und die Sicherheit gibt es heute nicht mehr. Ich kann heute weder damit rechnen, dass meine Miete im normalen Maße sich indexiert, noch kann ich damit rechnen, dass meine Miete überhaupt in der Höhe in 5 Jahren noch refinanzierungsfähig ist. Also wir haben ja Situationen in der Vergangenheit gehabt, wo Mieten, ich sag mal, in einigen Bundesländern tatsächlich gesenkt wurden, die nominalen Mieten. Also man fing mal an mit 20 Euro pro Tag pro Bett und 5 Jahre später war man bei 18. Und ich sage mal, das ist ja nicht der Grund, warum Menschen in Immobilien investieren. Da muss man immer noch mal einen Schritt zurückgehen. Der wesentliche Grund zu einem Investment in Immobilien ist eine Absicherung gegen Inflation. Punkt. Das ist es. Ansonsten gibt es wahnsinnig viele andere Investitionsmöglichkeiten. Das ist der wesentliche Grund. Und wenn ich anfange, an die Verlässlichkeit von Cashflows ranzugehen, dann ist der einer der wesentlichen Gründe weg. Und diese Diskussion haben wir insbesondere im Pflegebereich um dieses Thema der Mietindexierung. Haben wir lustigerweise auch im Mietwohnungsbau, Mietindexierung. Was die Menschen immer vergessen ist, die Indexierung einer Miete nach oben, die erhöht in der Regel nicht den Gewinn des Immobilieneigentümers, sondern das ist eine Abdeckung der auf seiner Seite gestiegenen Kosten, weil lustigerweise verhalten sich Inflationsrate und Refinanzierungszinsen oftmals relativ gleichbleibend zueinander. Und natürlich auch die anderen immobilienspezifischen Kosten, also Instandhaltung, Modernisierung, all das steigt bei steigenden Inflationsraten und somit brauche ich als Ausgleich dafür eine Mietindexierung.
So, jetzt haben wir sehr lange und sehr viel und über sehr dramatische Dinge eigentlich gesprochen. Wollen wir am Ende nochmal, hast du noch was Positives?
Ja, das Positive ist, ich bin überzeugt davon, dass sich die Situation politisch im Bereich der Altenpflege verbessern wird. Die Gretchenfrage ist ja nur, wann? Weil also keiner kann die Augen davor verschließen, wir haben in Deutschland 25 Millionen wahlberechtigte Bundesbürger, die älter als 60 Jahre alt sind. Der Politiker, der das Potenzial erkennt, hat morgen die absolute Mehrheit.
Okay, dann hoffen wir
also,
mal.
Deswegen, es wird was passieren. Die Frage ist bloß, wie gelingt es uns, der Branche den Leidensdruck oder den Druck auf die Politik kurzfristig viel mehr zu erhöhen, weil es dauert zu lange. Und jeder Tag, der geht, gehen Plätze vom Netz. Und die dann wieder zu schaffen in einer Ruckersituation, kostet volkswirtschaftlich ein Vielfaches dessen, wenn man es einfach mal geplant machen würde.
Also doch Herrn Wieselski holen und ein paar Traktoren mieten.
Das ist eigentlich eine gute Sache. Wieselski, ein paar Traktoren und wahrscheinlich hätten wir das Thema noch in dieser Legislaturperiode gelöst.
Gut, damit gehen wir jetzt mal raus. Jetzt sage ich danke dir sehr für das spannende Gespräch.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.